Jetzt müsste auch einer mal was sagen. Also herzlich willkommen.
Hallöchen, ihr Lieben.
Genau, herzlich willkommen beim...
Herzlich willkommen, hast du schon gesehen.
Genau, Podcast. Heute mal in keinem Büro, in keinem Schlafzimmer wie beim letzten Mal, sondern alle per Homeoffice mit Gästin? Ich weiß es nicht.
Also ich bin in meinem Büro, aber okay.
Ich bin
im Wohnzimmer. Ich habe auch privat zu Hause ein eigenes Büro, aber ich nutze es halt nur nie.
Charmant. Ja, und zwar ist die, können wir Franziska sagen oder sollen wir einfach Festen sagen? Ich weiß das nicht. Stell dich.
Warum nicht einfach Franzi?
Franzi, ja, reicht auch.
Festen klingt immer so hart, als ob ich das gemacht habe.
So, diese Heilung macht mich wahnsinnig.
Genau, die Franzi kennen ja die Stammhörer schon aus dem Live-Podcast vom Pfingstcamp.
Wir haben Stammhörer.
Ja, haben wir.
Okay,
ich wurde auch echt gefragt, ob wir noch einen Podcast zur Quarantänezeit aufnehmen.
Hä? Achso, Quarantänefilme.
Jetzt nehmen wir einen Podcast. Ja, und jetzt nehmen wir eine Quarantäne auf. Jeder bei sich zu Hause. Die Festen in Dresden irgendwo. Wo wohnst du eigentlich in Dresden? Welchen Stadtteil?
Natürlich im grandiosen Hechtviertel.
Mhm. Hechtviertel.
Kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Weil ihr Leipziger Lappen seid.
Ja.
Haben wir, glaube ich, nie bestritten. Ich mache euch mal ein bisschen lauter.
So. Ja, wenn die Soundqualität nicht mehr so optimal ist. Ich hoffe, man hört uns nicht doppelt. René, hört man uns bei dir doppelt?
Nö.
Schön.
Also, ich habe nur den Hall drin, aber das liegt wahrscheinlich wirklich nur daran, dass ich hier halt einen Hall habe. Besser als anders. So, ja, seit der letzten Folge ist ja einiges passiert. Also, ja, ist ja wirklich einiges passiert. Ich meine, ich bin älter geworden.
Happy Birthday to you.
Nee, das haben wir doch schon in der letzten Podcast-Folge.
Da saß man in meinem Schlafzimmer.
Dann hörst du unsere Podcast-Folgen eigentlich nicht, Franzi?
Welche habe ich denn zuletzt gehört?
Das war im Schlafzimmer zum Geburtstag von René.
Die habe ich nicht gehört.
Sei froh.
Aber ich habe letztens eine runtergeladen. Die lassen sich halt super auf die Fahrt nach Ostsachsen.
Ja. Ja, wir sind so ein Pendler-Podcast. Geil.
Ja.
Was ist noch passiert?
Gut. Im Übrigen von unserem Pfingstcamp Podcast habe ich mal wieder festgestellt, dass wenn ich saufe, meine Stimme echt noch lauter wird.
Darauf ein Prost.
Tschüss. Hat er gelesen, dass man jetzt zu Zeiten von Corona richtig viel Alkohol trinken soll? Hat das Robert-Koch-Institut gesagt? 5 Bier am Tag?
Schaffe ich nicht.
Ich habe das Gefühl, dass wir nach der Corona-Krise eine Alkoholiker-Krise haben.
Und also, warum soll ich das trinken?
Weil das desinfiziert deinen Mund. Ah. Also viel Alkohol. Deswegen 5 Flaschen am Tag.
Also kann ich theoretisch auch mir jetzt einfach diese Flasche Luft nehmen und jeden Tag ein Schnäpschen trinken?
Zum Beispiel, ja.
Da ist ja mehr Alkohol drin als im Bier.
Ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Schnaps reicht oder ob man 2 Gläser braucht, aber
grundsätzlich meine Schnapsgläser wäre das zu empfehlen. Nicht. Jeden Tag 5 Bier.
Das ist wirklich kein Scheiß, kann ich nachher mal rumschicken. Es ist,
können wir mal ganz kurz? Wieso halt denn eigentlich nur René nicht? Also René halt nicht?
Ja. Ich halle nur bei mir, also ich höre mich hallen.
Ah.
Das liegt aber daran, dass ich hier 2 Mikrofone habe. 1 Hauptbenutzer und über 1 höre ich. Das heißt, dieser Halleffekt ist nur bei mir. Und wenn er in der Aufnahme ist, wird er eh rausgeschnitten oder runter oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Was weiß ich schon.
So, was noch, also gesagt, es ist dieses, ich sage ungern Corona, weil das ist halt doof. Das ist, ich kann diesen Namen auch nicht mehr hören. Also Covid-19 oder SARS-CoV-16.
Bist du einer von denen, der in einen Einkaufsladen seiner Wahl geht, das Corona-Bier sieht und es erstmal komplett zerschlägt?
Das gibt's bei Konsum nicht.
Also es gibt bei Konsum.
Gibt es kein Konsum? Müssen
wir den Leuten außerhalb Sachsens, Leipzig erklären, was Konsum ist.
Ist ein Supermarkt. ein genossenschaftlicher Supermarkt, wo meistens Hipster einkaufen gehen.
Trotzdem.
Da habe ich heute Pudding im Tetrapack gekauft.
Also ja, andere kaufen das schmeckt sogar ganz gut.
Ja.
Das ist schämig dafür, das zu sagen, aber es schmeckt ganz gut.
Weiß ich nicht. Werde ich Sonntag sehen. Genau, also wir haben ein Virus gerade grassieren. SARS-CoV-16.
Nee, SARS war schon.
Ja, aber so heißt die Bezeichnung. Also die offizielle Bezeichnung. Entweder Covid-19 oder SARS-CoV-16. Hat was mit dem Typus zu tun. Heißt Corona deswegen, weil das Hauptvirus, der Stammvirus Corona ist. Das gibt es schon seit den 60er Jahren, dieses Virus. Jetzt aber neu. Ein bisschen hoch ansteckender. Also liebe Leute, die Behörden sagen gerade, ihr sollt zu Hause bleiben. Also macht das auch einfach. Die denken sich
genau.
Nicht einfach so aus.
Hört den Podcast mal nicht beim Pendel, sondern zu Hause.
Naja, spazieren gehen darf man schon. Man soll halt nur ungefähr 2 Meter Abstand halten. Habe ich heute auch sehr gut eingehalten beim Einkaufen. Es war nämlich niemand im Laden.
Habt ihr das mitbekommen von Söder?
Nö.
Als er sagte, Friseure können offen bleiben, solange sie die 1,5 Meter Abstand einhalten. Da gibt es ein lustiges Video, wie ein Friseur das versucht und dann so Wasser über die
Haare. Das ist Edward mit den Scherenhänden. Das funktioniert, glaube ich.
Ja, das wäre super. Der hätte jetzt einen Shop, ja.
Edward mit den Scherenhänden funktioniert. Oder mit so einer Heckenschere von ganz weit weg. Hups, ihr linkes Ohr ist weg. Tut mir ja leid. Herr Söder hat es gesagt. Ja, es ist halt nicht unangenehm und ich muss auch ehrlich sagen, erstmal davon abgesehen, dass es in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viel, 3 oder 4 die oder 18, die gestorben sind, so richtig weiß ich nicht, aber in Italien, ich habe heute Zahlen gesehen, noch vorhin, innerhalb von 24 Stunden waren es, glaube ich, 1300 neue Neuinfizierte. Da kann man mal sehen, was so Sparpolitik der letzten 20 Jahre angerichtet hat. Mal gucken, wie lange das noch so geht.
Wir wollten heute über schöne Sachen.
Ja, doch. Ja, ich wollte auch gerade sagen, sollte es nicht um schöne oder schlechte Unterhaltung, die Leute sind total depressiv.
Und du meinst schlechte Filme?
Rafft mich hin.
Ja, ich hab zum Beispiel angefangen nachts, weil mein Schlafrhythmus auch vollkommen hinüber ist, weil ich am Tag sehr viel schlafe und nachts nicht, so Lost Places Video zu gucken, wo Leute in irgend so alte Gemäuer reinrennen. Das ist ultra lustig. Und die immer so, oh,
das ist krass, was, oder?
Da hat was geknackt.
Es gibt in Radebeul ein total schönes Gebäude. Ich bin wieder mit Link. Das ist direkt nach der Grenze zu Dresden. Das ist so eine alte Kinderklinik. Und die ist übelst krasses Gemäuer. Und die kriegen sich einfach, die haben so einen Rechtschreck mit der Stadt. Und darum kann das nicht benutzt werden.
Ich habe Rechtschreibfehler verstanden.
Es gibt Rechtschreibfehler.
Die haben Rechtschreibfehler mit der Stadt.
Also ich möchte kurz sagen, das Einzige, was daran gut ist, dass ich richtig gut schlafe seit einer Woche. Weil ich keine Termine und keinen Stress mehr habe. Es ist alles abgesagt. Wir müssten einspielen von Tokotronic. Sag alles ab. Seitdem schlafe ich krass gut. Das ist völlig irre. Ansonsten bin ich voll traurig, dass ich niemanden lauschen kann.
Ich stehe viel zu früh auf mittlerweile.
Ja, das... Na ja.
Das
mache ich nicht.
Um eins, dann gehe ich frühstücken, lege mich wieder hin und werde dann jetzt um die Zeit wieder wach.
Ich mache auch immer so Mittagsschlaf.
Das habe ich früher auch gemacht. Also das habe ich auch vor Covid-19 gemacht, Mittagsschlaf. Aber
ja. Ich habe jetzt eine Stunde Abendschlaf gemacht.
So, ich mache jetzt mal hier kurz Discord weg, damit ich nämlich zu den
dann
Filmen kommen kann.
Franzi, was hast du denn zuletzt gesehen?
Ein Guilty Pleasure.
Oh.
Gilmore Girls.
Gilmore Girls. Ja, welche Staffel?
Meine Schwester war am Wochenende da. Und wir haben uns, wie als wir so 15 waren, ganz lange ausgeschlafen und gekuschelt und Gilmore Girls geguckt.
Ja, das sind ja meine Kindheitshelden. Hm. Also eigentlich nur die drei.
Die,
also
Gilmore Girls. Ich hab
die Mutter und die Großmutter.
Worum geht's denn da?
Also, ist ganz krasse Geschichte. Es geht um ein Mutter-Tochter-Gespann. Und die Mutter hat sie sehr jung bekommen, mit 16, 17. Und es geht quasi vor allem um deren Beziehung. Und die wohnen in so einer ganz verrückten Kleinstadt mit so ganz vielen verschiedenen Leuten. Die sind alle so sehr überspitzte CharakterInnen. Und sagt mir das Charaktere. Oh, jetzt fange ich auch schon an, so komisch zu gendern. Und aber eigentlich ist der Clou, weil das wäre ja langweilig. Natürlich ist deren Großmutter, Großeltern sind sehr reich. Und die und das ist quasi die erste Folge, die will nämlich ihre Tochter auf eine Privatschule schicken, damit sie bessere Chancen an der Uni hat, weil die ist sehr, sehr, sehr schlau und belesen. Und dann muss sie bei ihrer Mutter um Geld fragen, was sie noch nie gemacht hat. Und daraufhin fangen die an, jeden Freitag mit denen zu essen. Und dann werden die Eltern so in diese Story mit eingezogen. Also das ist tatsächlich viel unspektakulärer, als man denkt, was ich ganz gut finde, weil ich so, also es ist immer noch ein bisschen abgedreht durch die Großeltern, weil die so rich sind, aber ansonsten geht es halt eigentlich nur um eine normale Erwachsenwerden-Story, also das geht halt bis sie zum College ist und um die Beziehung zur Mutter und zu ihren Freundinnen und Freunden und in diesem Dorf, und das ist eigentlich relativ normal, das finde ich eigentlich ganz cool.
Ist aber schon eher gehobeneres Haus, oder? Ist schon eher gehobeneres Haus, wo das
so ja, nur die Großeltern. Die beiden selber halt gar nicht. Also sie hat halt sozusagen ihre Schule, glaube ich, zu Ende gemacht und dann hat sie sich quasi alles aufgearbeitet und arbeitet in so einem kleinen Inn. Also die Mutter wollte sich alles selber aufbauen und hat sich deswegen von ihrer Familie sehr früh getrennt. Und das ist quasi auch diese Story, wie sie wieder an ihre Familie rankommt, was halt für sie schwierig ist, weil sie den ganzen Leben ablehnt von den Eltern. Und lieber alles selber arbeiten will.
Wo kommt das gerade? Wo kann man das gucken?
Auf Netflix.
Oh.
Aber was ich sagen muss, und das ist halt so nach Jahren, das ist viel schlimmer, man sieht das ja immer durch andere Augen. Und ich muss sagen, dass ich die Hauptcharaktere ganz furchtbar finde eigentlich.
Ich frage mich ja, die Leute, die früher Fans waren, Sex in the City geguckt haben und dann heute Sex in the City gucken wird.
Ich werde es nie wieder gucken.
Habe ich vor kurzem erst.
Ich glaub, das geht ja so als die feministische Serie, aber viele denken sich so, what the fuck, was ist daran feministisch? Aber gut.
Ja,
naja, gut, aber das würde ich sagen, in dem zeitlichen Kontext, also meine Tante hat immer gesagt, du musst dir das vorstellen, es sind die USA, es ist so eine bestimmte Zeit und da sind einfach vier Frauen, die halt offen über Sexualität reden. Sie hat halt gesagt, das ist tatsächlich nicht so häufig gewesen, auch in so einem prüden Verständnis davon. Und wenn man das in den Kontext setzt, ist das schon krass. Also auch wenn man das heute machen würde, ist es schon, für die Zeit war das schon progressiv, glaube ich.
Da sieht man, dass viele Leute französische Filme aus den 70ern nicht geguckt haben.
Ja, ja, Fantomas.
Was habt ihr zuletzt geguckt?
Also ich wollte mit einem Film anfangen, der jetzt nicht auf einer Streaming-Plattform, aber über den ich trotzdem reden wollte, den ich im Kino gesehen habe, aber das geht ja jetzt bei war ich bei der Pressevorführung und an alle lieben Fans der Känguru-Chroniken. Renny, ich glaube, du magst das doch auch, oder?
Ich liebe diesen Film.
Ich hasse den Film.
Welchen Film?
Ich finde Känguru.
Was findest du denn blöd?
Ja, das fand ich nicht gut. Ich finde, gerecht und ich fand auch dieses Känguru fand ich richtig schlecht animiert, wirkte wie so ein Fehlkörper. Und die haben halt so einzelne Episoden, die in den Büchern halt vorgekommen sind, so eine Geschichte, die total belanglos und langweilig ist. Und was mich wirklich stört, ist, dass so einzelne Sachen kritisiert, AfD-ähnliche Partei, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, sehr überspitzt formuliert, so ein Immobilienmogul, der in dieser Partei eben auch noch groß ist. Und das große Problem ist, Film im Verkehr nicht das System kritisiert oder nicht systemkritisch ist, sondern nur einzelne Personen oder in dem Fall einzelne Parteien oder Parteigruppen. Und schwierig als Gruppe, natürlich Linke, aber wenn sich da doch mal Nazi verirrt, wird der Nazi sagen, jo, ich hab's doch immer gewusst, die kloppen uns nur auf die Fresse, weil es ganz am Anfang der Szene geht, wo Nazis auf die Fresse bekommen, ohne dass sie eigentlich was gemacht haben. Tatsächlich. Das ist finde ich halt schwierig in dem Film. Manchmal habe ich ein bisschen gelacht, aber ansonsten Aber ein älterer Genosse, den René auch kennt, aus unserem Büro, der fand den Film super. Den hatte ich damals mitgenommen.
Ich muss dazu sagen, mir ist bei dem Film aufgefallen, also ich kenne das Känguru jetzt aus, es gab ja, bevor Marc-Uwe Kling sozusagen auch diese Bücher herausgebracht hat, war das ja ein Feature bei Radio Fritz, das lief immer so dazwischen, zwischen irgendwelchen Musik, bei bestimmten glaube ich Sendungen, lief immer dazwischen
das Känguru.
Genau, Neues vom Känguru. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Ist ein Schnorrer vom Herrn. Und das fand ich so witzig an diesem Film, dass mich halt streckenweise auch dieser Anfangsdialog zwischen Marc-Uwe Kling und dem Känguru, so wo sagen, ey, jetzt hör mal auf, mich hier reinzureden und ne. Das hat mich dann früher erinnert, was mich ein bisschen auch daran gestellt hat, waren diese Charaktere. Also zum Beispiel habe ich mir Hertha, da gibt es ja diese Hertha, diese Kneipier, ja. Die ist ja beim Känguru ist die ja keine, gehört ihr keine Kneipe, sondern sie ist ebenfalls Gast in einer Kneipe. Für alle, die Hertha nicht kennen, das ist so eine kleine Oma, die urberlinerisch immer sagt, du denkst, du bist Hertha, denn ich bin, nee, du denkst, du bist hart, denn ich bin Hertha. Das auf so einem Berliner Dialog. Was mir an diesem Film unheimlich gefallen hat, dass ich zum Beispiel an Sachen lachen musste, da war der halbe Saal still. Weiß nicht, wenn so kapitalistische Kritik kam vom Känguru, weiß nicht, Scheißverein oder was das Ding auch, was auch immer rausgehauen worden ist, ist mir in dem Kino aufgefallen, dass viele bei Stellen gelacht haben, wo ich nicht gelacht habe, und ich habe gelacht, wo ganz viele Leute einfach nur stumm waren. Wenn irgendwelche Marx-Sachen kamen oder so, wo ich herzallerliebst gelacht habe, oder irgendwelche FDP-Vergleiche. Was den Film besonders macht, dass es wieder für eine auf einer gewissen niederschwelligen Art Themen reinbringt, wie zum Beispiel Gentrifizierung, Umgang mit merkwürdig kruden, ja, ist sehr überspitzt, diese, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, Alternative für, keine Ahnung, und dieser Baulöwe, der halt sehr stark nach Donald Trump aussieht, der auch wirklich von Henry Hübchen, der den ja spielt, unheimlich gut gespielt wird, wie ich finde, was mich ein bisschen stört, dass Marc-Uwe Kling sich selber nicht spielt, aber okay. Und ich finde das Känguru gar nicht so schlimm animiert.
Das ist langsam schwierig. Ich habe verstanden, du hast gesagt, du hättest gern gesehen, dass Marc-Uwe sich selber spielt.
Ja.
Aber Marc-Uwe hat einen Gastauftritt.
Der hat einen Gastauftritt, ja, den muss man auch zweimal hingucken.
Hab ich dir gekichert.
Das war wirklich zweimal. Du hast ihn auch gesehen?
Ja, ich freue mich über sowas.
Ich glaube, was Dirk sagen wollte, ob du den auch gesehen hast.
Ja, genau.
Dirk muss, glaube ich, immer ein bisschen ein Stück dichter an sein Mikrofon gehen.
Das Mikro ist bei mir direkt an den Mund.
Ah, okay.
Vielleicht weiter weg.
Ja, aber Franz, hast du den Film auch gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Achso, und was sagst du?
Ich fand ihn okay. Also ich fand jetzt auch, also das ist kein Vergleich zu den Büchern oder zu den DVDs. Aber es ist halt eine niederschwellige Art, an das Thema ranzukommen. Und ich hatte auch das Gefühl, bei uns im Kino waren so ganz viele verschiedene Leute. So mit von Kindern bis irgendwelche Leute, wo ich nie gedacht hätte, die sich dafür interessieren. Und ich hatte aber auch, jetzt wo du das sagst, fällt mir das ein, dass ich ständig an Stellen gelacht habe, die anderen nicht so witzig fanden. Immer. Und dann auch immer nicht gelacht habe, wenn andere so übs abgegangen sind. Das war ganz komisch.
Ja, habt ihr an der Stelle gelacht, wo der Hund getreten wurde?
Ein bisschen.
Ja. Also ich kann verraten, dass der Genosse, von dem ich vorhin sprach, das Kino zusammengepult hat vor Lachen. Also.
Das ist aber auch eine sehr witzige Szene, also wirklich.
Also manche, ich musste auch lachen. Ich sage ja nicht, dass der komplett scheiße ist und der mega langweilig ist, aber ich finde halt irgendwie, ich erwarte von so einem Film schon so ein bisschen so ein Knackpunkt. Ich weiß nicht, er ist wieder da, das Buch und den Film kennt er vielleicht. Da hat es ja so einen kleinen Twist gegeben, wo was so, so ein Schlag in die Magengrube war. Und das gab es leider bei den Känguru-Chroniken jetzt nicht. Das war einfach nur stumpf gegen rechts, gegen Gentrifizierung, so linke Themen eben halt. Und das fand ich dann halt dann doch schwach. Aber gut. Was hast du denn zuletzt gesehen, René?
Ne, ich kann nur sagen, wer den Film vielleicht nicht toll fand oder ihn noch nicht gesehen hat, also mein Bruder zum Beispiel hat mir letztens empfohlen, naja, er hat überlegt, hätte er diesen Film geguckt, wenn er nicht die Bücher gekannt hätte, nicht das Fritz-Ding gekannt hätte. Und da muss ich wirklich sagen, ja, ich wäre wahrscheinlich nicht in den Film reingegangen, wenn ich die Bücher nicht gekannt hätte. Beziehungsweise die Bücher sind auch sehr zum Schmunzeln, eigene Fantasie, aber ich finde die Hörsachen noch viel, viel besser. Ja. Ich finde es auch schön, dass also der Widersacher, der bei der Känguru-Offenbarung sehr stark zum Tragen kommt, der Pinguin erst zum Schluss gezeigt wird und nicht irgendwie im Film schon reinkommt, weil ich denke mir immer, ja, ein Pinguin als großer Widersacher, wie soll das denn funktionieren? Da fand ich diesen
Nazi-Schlüssel. Ein Känguru, was in der WG einzieht, das funktioniert auch.
Ja, fand ich. Das hat bei den Hördingern, ja klar, logisch. Morgen klingelt hier ein Känguru. Haben sie mal 3 Eier und ein Herd und eine Pfanne.
Aber ich gebe zu, dass mir der Schluss gut gefallen hat.
Ja.
Ich mag einfach den Abspann, weil ich mir das so geil vorstelle mit dem Therapeuten, der die ganze Zeit da ist. Oh. Okay, Guru.
Ja, okay, also beim Therapeuten musste ich auch lachen.
Oh. Das ist auch einer meiner Lieblingscharaktere aus den Hörfeatures. Oh. Sie sind mit einem Känguru zusammen. Den letzten Film, den ich gesehen habe, war zum einen Känguru, aber ich habe davor noch einen gesehen. Und zwar Intrige von Roman Polanski. Ja, jetzt kann man von Roman Polanski sehr viel halten, aber er macht immer noch gute Filme, wie ich finde.
Da.
Und zwar geht es um den Alfred Dreyfus, wer ihn das nicht sagt, das war ein sehr vielversprechender französischer Offizier. Wird so Anfang oder Ende des 19. Jahrhunderts, ist das 19. Jahrhundert? Ja, 19. Jahrhundert, 1895, um genau zu sein, wegen Spionage, angeblicher Spionage für Deutschland in lebenslange Einzelhaft auf der Teufelsinsel, das ist so eine Insel bei Französisch-Guyana, verurteilt. Das Problem ist aber nur, dass es gewisse Leute gibt, die nicht ganz daran glauben, dass er wirklich spioniert hat. Und dann gibt es dann sozusagen Leute, die auch noch, also Spionage Abwehr und versuchen sozusagen ihn noch dazu zu überführen, Beweise festzulegen. Und bis hin zu Antisemitismus gegen ihn oder auch gegen einzelne Menschen, die entweder für oder gegen ihn sind. Wenn man sehr, sehr spannender Thriller und halt an sich, da das auf eine wahre Begebenheit basiert, auch noch sehr schöne Geschichte zu recherchieren, worum ging es da eigentlich. Also es ist heute noch in der französischen Armee ist diese Dreyfus-Affäre, so heißt das auch historisch gesehen, ein schwieriges Thema, weil man bis heute nicht wirklich weiß, hat er nun spioniert oder hat er nicht spioniert? Er sagt nein. Also sagte nein. Genau. Besetzt, glaube ich, mit ganz vielen französischen Schauspielern, wo ich die Namen alle nicht aussprechen kann.
Es gibt ja auch zu dieser Dreyfus-Geschichte filmhistorisch auch interessante Sachen. Das ist nicht der erste Film, der das Thema. Es gibt unglaublich viele Filme, die sind aber alle in Frankreich verboten. Mhm. Das ist auch hochinteressant. Und irgendein Regisseur ist sogar inhaftiert, sollte inhaftiert werden und ist dann. Dann geflüchtet sozusagen in die USA und in Frankreich erschienen. Und die versuchen auch sämtliche Literatur bis heute, so gut es geht, zu verbieten. Das ist auch natürlich ein bisschen schwieriger, auch dank des Internets, aber filmhistorisch, da gibt es auch unglaublich schöne Geschichten, da kann man sich mal reinlesen. Das ist absolut irre, was es da für Produktionen gab. Und für Produktionsumstände vor allem. Es gab zum Beispiel auch einen Regisseur, der hieß selbst Dreyfus. Und er wurde immer wieder gefragt, ob er mit diesen Dreyfus in irgendeiner Form verwandt ist. Und er hat das immer verneint. Und hat dann aber tatsächlich dazu irgendwann irgendein Familienmitglied und wollte dann selbst einen Film dazu drehen. Und hat dann Dreyfus gespielt. Was? Also, irre.
Ich habe, glaube ich, tatsächlich als letztes Mal mir nochmal angeguckt auf Netflix Knockdown the House.
Knockdown the House. Gibt's das auch auf Netflix?
Ja. Der ist eine Netflix-Produktion.
Dr. House ist eine Netflix-Produktion?
Nein, Knockdown the House.
Ach so.
Ja, genau, Dr. House ist eine Netflix-Produktion, bevor es Netflix gab. Jo, passt.
Jetzt höre ich euch nicht mehr.
Ja, ich renne jetzt nur ab. Wir haben hier Schwierigkeiten, aber genau, aber Intrige, den Film wollte ich auch noch gucken, bringen, aber ist jetzt erstmal nicht mehr.
So, wer hat jetzt wen abgehackt?
Intrige. Du warst abgehakt, René.
Oh, okay.
Aber schön, dass du wieder da bist.
Jetzt ist die Frage, haben wir die Franzi verloren?
Die Franzi habe
ich abgehackt.
Nö.
Nö, die Franzi höre ich super.
Okay. Aber kennt ihr den Film, den ich meine?
Ich habe... Das habe ich akustisch immer noch nicht ganz verstanden. Ich bin immer noch bei...
Knockdown.
Ach, Knockdown. Den Film kenne ich.
Den was?
Den kenne ich, aber noch nie gesehen.
Genau, der begleitet vier Demokraten.
Ah, ja, klar, frischer Wind im Kongress.
Frischer Wind, ja, auf Deutsch, genau.
Genau.
Ja, aber ich habe, genau, das ist tatsächlich, habe ich den mir schon mehrmals angeguckt, so zu motivieren. genau, und dann gucke ich mir den ab und zu mal wieder an.
Also es geht, glaube ich, um den um die Kongresswahlen im Jahr 2018.
18, um die Vorwahlen. Und die sind Teil von so einer neuen progressiven Plattform, die vor allem Menschen supporten will, die halt nicht aus typischen Berufsgruppen, nenne ich das mal. Also am Anfang wird das so beschrieben, der Vereine, der supportet, meistens im Kongress sind 80% Männer, weiß, Millionäre, Rechtsanwälte, etc. Und sie versuchen halt sozusagen den Kongress weiblicher zu gestalten, aber auch viele People of Person of Color werden da ermutigt, daran teilzunehmen und die versuchen ihnen halt eine Plattform zu geben, weil du brauchst einfach unfassbar viel Geld, um dort überhaupt irgendwas zu reißen. Und das begleitet halt deren Alltag und es ist halt sehr, sehr bewegend, finde ich. Also Alexandria Ocasio-Cortez ist quasi so ein bisschen die Hauptrolle, weil sie ja dann auch die Einzige war, die dann da gewonnen hat. Also ihre Vorwahl und dann auch die endgültige war. Weil er, glaube ich, auch sehr, also der ist schon sehr emotional und sehr persönlich, aber das ist das, was bei uns oft fehlt. Dieses Menschen sind aus Gründen politisch aktiv. Und das mit der Karriere kommt eigentlich erst später. Also das sind alles Frauen, ganz oft mehrere, die sind alleinerziehend, kommen alle eher aus der Underclass. Die eine ist die Tochter von so Bergminenarbeitern. Die eine war in Ferguson mit dabei. Also in dem Bezirk, wo Michael Brown ermordet wurde. Sie war Krankenschwester da. Alexandria Ocasio-Cortez selber hatte zwar einen Abschluss, einen höheren Wirtschaftsabschluss und hat in NGOs gearbeitet, aber hat ja nebenbei eigentlich gekellnert, um ihre Familie zu unterstützen und so weiter und so fort. Und darum geht es halt um deren persönliche Geschichten, was sie motiviert und was sie antreibt und wie viel Impact auch immer so Familien haben. So, weil das ist immer, das wird immer alles so dargestellt, so, das sind so die krassen Politiker vor allem, so, ne? Da macht sonst keiner was. Aber eigentlich haben die einen ganzen Hofstaat hinter sich, die haben eine Familie hinter sich, die supporten muss, weil ansonsten hältst du das nicht aus. Und das ist halt sehr schön dargestellt. Ja. Motiviert mich gut. Sollte man in solchen Zeiten gucken. Geht's auch ums Gesundheitssystem. Das ist die vierte. Die hat ihre Tochter verloren, weil sie keine Krankenversicherung hatte und die Medikamente nicht bekommen hat und testen. Dann ist ihre Tochter gestorben und seitdem kämpft sie halt für ein besseres Gesundheitssystem.
Hm. Ja, ich hab den Film, glaube ich, im Mai geguckt, weil im Mai, also Netflix hat ja immer so dieses Ding, wenn neue Sachen hochkommen, dann werden die immer zuerst aufgespült. Und ich muss sagen, ich war, also diese Dokumentation hat mir eins vor Augen geführt, dass es halt wirklich gravierende Unterschiede zwischen unserem politischen System und sozusagen das US-amerikanische, also wie du schon sagst, sehr viel Geld. Ich meine, die Alexandria hat ja auch den Joey Crawley, den weißen älteren Herren, der in der Bronx schon immer für die Demokraten im Kongress saß. Also jeder hat gesagt, gegen den brauchst du nicht, auch nicht in den Vorwahlen antreten, weil der hat das schon immer, der ist da engagiert. Und da waren die Unterschiede. Sie hat mir auch hat gezeigt sehr gut, dass es zum Beispiel nicht einfach darum geht, so ein paar Gewerkschafter zu kennen und ich kenne da einen Firmenheini und ich kenne da einen Firmenheini, sondern auch mit den Menschen vor Ort, deren Probleme sich anzuhören und im Zweifelsfall auch, wie es auch mit dem Gesundheitssystem oder auch das in Ferguson, einfach zu sagen, auf die Leute zuzugehen. Das ist auch nochmal der Unterschied, wie dort Wahlkämpfe funktionieren. Also das ist sehr viel mehr mit persönlichen Gesprächen. Da werden halt, sieht man ja auch, die klappern halt Haustüren ab, die sitzen ihre Helfer oder ihre Teams permanent an Telefonen und haben riesige Listen, die sie abtelefonieren, um sozusagen auch ein bisschen Geld einzuholen, weil halt sehr viel auf Geld oder auf wie viel Finanz-Background hast du eigentlich. Und das zeigt ein bisschen Unterschied. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir müssten uns jedes Mal, die wir politisch aktiv sind, erstmal, bevor wir hier loslegen, vom Telefon setzen und tausende Menschen anrufen und fragen, haben sie schon von unserer Kandidatin gehört? Könnte man ja mal machen. Ich glaube, wir würden hier echt viele auflegen, weil sie es nicht gewöhnt sind.
Ja, das ist das Thema Haustürwahlkampf.
Haustürwahlkampf.
Haustürwahlkampf, wo sich viele drüber aufgeregt haben. Aber bei denen ist es ganz normal, Kenntnissen gehört bei denen dazu.
Ja, die würden uns wahrscheinlich.
Und ich hatte das ich hatte mir das damals angeguckt, wo wir Landtagswahlkampf hatten. Und ich bin ja wirklich nun auf, also so symbolisch eher angetreten, ne? In so einem Bezirk, der eh verloren ist, also was ich verloren ist, da gewinnt man als Linke eh nicht, aber das war als Erfahrung so krass, dass ich doch weniger Probleme habe, mit Leuten am Stand zu reden, als ich es früher immer hatte, weil da hatte ich immer keinen Bock drauf. Aber wenn da jetzt so ein Pappschild von mir ist, mit den Leuten reden, und wir haben dann auch Flyer verteilt, wo man nicht treffen kann. Und ich fand das dann schon für mich eine krasse Erfahrung, weil genau das Zugeschreibstraining halt wirklich selten vorkommt, sich in den ganzen Kiezen zu organisieren und da was zu machen. Das fehlt einfach total. Ja, das fand ich auch gut.
Also ich spreche auch sehr viel von den Communities vor Ort, also auch den farbigen Communities in, also die Bronx sagt mir immer, ja, ist ein farbiger Stadtteil oder farbiger Stadtteil in New York. Ja, und aber auch dort, was man in diesem Film auch, oder in dieser Dokumentation, ist ja eher eine Doku als ein Film, sehr klar wahrnimmt, ist so ein bisschen, dass es auch dort extreme Spannungsfelder gibt. Und da muss man sich immer im Umkehrschluss sehen, dass da halt ein weißer Kongressabgeordneter für einen schwarzen Stadtteil repräsentativ sein soll. Also allein schon die Hinterfragung und wie du schon sagst, es sind halt vier Frauen, die sich gegen ein extremes, also es ist ja noch männerlastiger als hier, einfach hinstellen und sagen, also wir wissen, dass es vielleicht unmöglich ist, aber wir probieren es trotzdem und versuchen trotzdem Menschen zu mobilisieren, und zwar vor Ort. Und das Interessanterweise ist ja, dass das, was Donald Trump ja auch immer versucht, so ein bisschen zu zeigen, ja, ich bin euer Mann vor Ort, obwohl er ja ganz klar genauso zum Establishment gehört, wie viele, viele andere Vorgänger, also auch Obama gehörte streckenweise, er war auch Kongressabgeordneter und ich glaube sogar Senator, hat halt eine andere Sprache verwendet. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn es, also es kommt ja in der Dokumentation auch immer wieder vor, dass das gesagt wird, dass wir werden nicht aufgeben, auch die anderen drei, die es nicht geschafft haben, sagen, werden weitermachen. Meine Hoffnung war ja immer oder ist immer noch, dass aus diesen kleinen Bewegungen so ein großes Movement in den USA passiert, dass das spätestens, vielleicht nicht zu der Wahl, aber dann in 4 Jahren, es möglich sein könnte, dass es in einem Land passiert, wo es entweder eine Frau wird, die Präsidentin, dass es die Parlamente weiblicher werden, dass man auch mal überlegt, ist unser Wahlsystem, diese zwei Parteien noch zeitgemäß? Also gibt es nicht noch andere Ideen, anstatt nur Republikaner und Demokraten zu haben? Ich glaube, alle vier sind bei den Demokraten organisiert. Aber auch dort fangen sie an, die Demokraten zu hinterfragen, deren Aufstellungssystem, deren, also darauf hinauszuarbeiten, dass auch die Demokraten sich mehr in so eine Bewegung hineinarbeiten müssen, zurückkommen müssen, dahingehend sich auf der Straße zu zeigen und nicht nur einfach zu sagen, ja gut, den stellen wir jetzt nochmal auf, weil er schon vor 20 Jahren ist ja dasselbe, was bei uns die Hinterfragung ist. In unserem System ist es denn sinnvoll, so viele Menschen oder jahrzehntelang irgendwelche Leute aufzustellen. Ich meine, sehen wir unseren Gesundheitsminister an. Der saß 16 Jahre lang in irgendeinem Ausschuss, hat noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen. Außer jetzt, weil es mal besuchen kommt. Und das ist ja die Hinterfragung, ob es noch zeitgemäß ist, Repräsentanten aufzustellen, die nicht wirklich wissen, was auf der Straße abgeht.
Ja, schade, dass das jetzt für die Demokraten ein bisschen zu spät kommt.
Ja, das meine ich mit der Hoffnung, dass das möglicherweise irgendwann, wenn es dann mal, sage ich mal, das nächste Mal wieder, also wenn wir Donald Trump noch mal länger haben, und ich habe langsam das Gefühl, wir werden ihn noch mal 4 Jahre haben, dann merken, dass sie sich endlich verändern müssen. Also dass sie nicht mehr dieses eigene Parteiklientel bedienen müssen und sagen müssen, ja, jetzt stellen wir doch Joe Biden auf, weil er, weiß ich nicht, vorher Vizepräsident war. Das ist halt kein Einstellungsmerkmal. Für mich zumindest nicht. Die USA funktionieren halt dann doch nochmal anders. Ja, ich kann den auch nur empfehlen. Vor allen Dingen guckt euch den im englischen Original an. Die deutsche Übersetzung ist nicht schlecht.
Genau.
Aber man sollte die wirklich im Original gucken. Ja, was gab es denn noch so Schönes? Was habe ich denn noch geguckt? Außer so Lost Places Videos. Ja, heute lief wieder eine Folge Picard, eine, die 10, nee, die 9. Ich glaube, 2 kommen noch von der ersten Staffel. Für alle, die es nicht wissen, seit, glaube ich, 23. Januar oder 26. Januar läuft auf Netflix eine neue Star Trek Serie, die wirklich unheimlich toll ist.
Hast du was gehört von mir?
Ihr hört mich nicht.
Ich hab gehört, es hakt immer zum spannenden Moment ab. Du hast gerade gesagt, seit blablabla Januar kommt und dann war's weg.
Eine Star Trek-Folge, eine neue Star Trek. Vielleicht ist sie auf der Aufnahme drauf. Was?
Star Trek, okay.
Ja, nicht Star Wars. Das läuft jetzt auf Disney. Oder wie das Känguru sagen würde, Scheißverein.
Das Problem ist, also heute, das ist ja die Werbefolge eigentlich für Netflix, oder? Will ich aber wirklich langsam mal Kohle rüber.
Ey, die drosseln gerade, die werden jetzt haben andere Probleme.
Das ist mir doch egal. Die machen und die drosseln.
Ja.
Dann gehen wir alle zu Disney Plus. Startet doch nächste Woche in Deutschland.
Ja, aber auch die drosseln.
Dann empfehle ich ja bald gar keine Filme mehr.
Ja, dir ist vor allem scheiße aufgefallen. Ich habe nur noch einen Laptop mit halt CD-Laufwerk und das CD-Laufwerk ist kaputt. Also das heißt, ich habe sogar noch DVDs, ich wollte mir den ausleihen, dann fahre ich auch scheiße, das Laufwerk ist kaputt.
Ich kauf. Das ist sowieso eine Empfehlung für Leute, die Musikstreaming nutzen oder auch Netflix, kann man Filme runterladen und sich das angucken. Das ist tougher, als wenn man die ganze Zeit durchstreamt. Hm. Aber gut. Hier sage ich das.
Oder mal ein Buch
lesen. Ich wollte nur sagen, aber wie ist das jetzt? Star Trek Discovery? Weil die Picard kommt ja auf Amazon Prime.
Genau, Picard läuft auf Amazon Prime und ist deutlich besser als Star Trek Discovery auf Netflix. Gibt auch, glaube ich, überhaupt keine Parallelen, weil es auch ein komplett anderes Zeituniversum ist, also um in die Tiefe zu gehen. Also Star Trek Picard spielt in der Next Generation Zeitlinie und glaube ich, Discovery nochmal so ein extra Ding, was ich auch nicht ganz durchsehe. Ist halt wahrscheinlich für viele, die wirklich so Hardcore-Fans sind, das erste Mal ein bisschen schwierig, weil es zum Beispiel die Sternenflotte nur bedingt drin vorkommt. Kaum Uniformen zu sehen sind, ein Commander Data kommt nicht drin vor, Klingonen kommen auch nicht drin vor, aber die Geschichte ist einfach so schön erzählt, ich will auch gar nicht so viel vorgreifen, weil die Leute sollen es gucken. Problem ist, man muss sich dafür Amazon Prime holen, kann es einfach nicht so gucken, oder man kauft es halt bei Amazon Prime ist dann kostenlos und bei, wenn man so normal gucken will, muss man halt, glaube ich, schon ein bisschen in die Tasche greifen. Ich glaube, 21,99 kostet die komplette Staffel. Aber mich macht, also wie gesagt, ich habe das auch schon in der letzten Folge gesagt, Jean-Luc Picard ist halt einer meiner Jugendhelden. Neben den Gilmore Girls war Star Trek die zweite Serie, die ich geguckt habe, und Stargate. Dementsprechend finde ich ganz lustig, dass es auch schon eine zweite Staffel geben wird. Das ist auch schon bekannt. Gibt auch schon Episoden, Vorschauen, wo man gucken kann, wie die heißen. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Also wir werden ja sukzessive nächstes Jahr eine ähnliche Grippeepidemie haben wie jetzt. Man gehen ja sehr viele Forscher von aus. Also wieder was zum Gucken. ja, also das Virus wird nicht weg sein.
Sollte doch kommen, die nächste Epidemie. Wir haben was zum Gucken.
Genau.
Bin mal kurz weg.
Ja, danke.
Und ansonsten ist es halt, also wie gesagt, die heutige Folge ist glaube ich, schon so ein Schritt hingehend zu sagen, das ist, glaube ich, das eins der besten, wenn nicht sogar die beste Amazon, nein, nicht ganz. Also es gibt schon coole Amazon Prime-Serien, so Original-Serien, ist halt ein Original, aber sag ich mal, in dem Genre, um auch den Vergleich gegen dieses Discovery zu ziehen, wo ja auch alle dachten, boah, geil, neues Star Trek. Und dann auch auf Netflix. ist es deutlich besser, als viele gedacht hatten, weil viele hatten ja so ein bisschen Ängste, auch jetzt kommt Picard und dann Kena und dann Patrick Stewart auch schon ein bisschen älter und aber der Mann zieht halt eine Schauspieler und man muss halt bitte auch im englischen Original gucken, weil die Stimme von Patrick Stewart ist halt schon sehr geil, sehr sexy. Oh. Ja, ich finde
also die Synchronstimme kann man wirklich ruhig mal zugeben an der Stelle.
Ja, die Synchronstimme ist leider nicht die Originalstimme wie bei Star Trek The Next Generation. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, wenn man es auf Deutsch kurz guckt. Die restlichen Stimmen, ja. Ich glaube, ich kann mal kurz spoilern, es kommen so Charaktere drin vor, wo man denkt, wow, geil, die leben noch. also im Universum leben noch. Als Schauspieler, klar, leben die noch, aber ja, lach nicht.
Wie Robin Williams kommt wieder?
Robin Williams hat nie bei Star Trek gespielt.
Boah, du hast den Witz nicht verstanden. Gott.
Nee. So, und das macht, glaube ich, das so spannend, dass man ähnlich wie bei den Gilmore Girls, ich meine, da gibt es ja auch diese Netflix-Serie, wobei ich sagen muss, dafür habe ich mir extra Netflix geholt, um diese Serien, also diese vier langen Gilmore Girls Folgen zu gucken, wo ich sagen muss, die Originalserie ist deutlich besser als diese
wieder
vier.
Bei Gilmore Girls, Franzi.
Ja, da gibt's, ich habe da auch so eine übelste Lieblingsfolge, wo die Uroma stirbt. Da könnte ich mich so wegschießen. Ich glaube, die ist in Staffel 4.
Ihr wisst schon, wie komisch sich das an. Ne? Wenn die Großmutter stirbt, da könnte ich mich so wegschießen.
Die Urgroßmutter.
Also ganz kurz zur Erklärung. Die Urgroßmutter war eine sehr, also die war eine sehr belesene, sehr weit gereiste Frau, aber halt kein besonders empathischer Mensch. Und die hat vor allem ihre Schwiegertochter gehasst und lässt es jedes Mal, wenn die sieht, an der raus. Und als die Großmutter stirbt, versucht halt die Schwiegermutter halt, ne, ihren Mann zu supporten, der ist völlig fertig, will alles regeln. Und dann findet sie einen Brief, in dem ihre Schwiegermutter am Tag vor der Hochzeit ihrem Sohn einen Brief geschrieben hat, er hätte lieber die Studienfreundin heiraten sollen.
Weil sie ist ja keine Gilmore.
Dann rastet sie völlig aus und besäuft sich halt maßlos. Und das macht die halt nie. Und das
also da findet auch so Dialoge statt. Es gibt also so ein tolles, wo glaube ich, die Lorelei Gilmore, das ist die Mutter sozusagen von dem Nestküken, von dem Teenager, reinkommt mit ihrer besten Freundin, vor lauter Blumen steht, so Dankesblumen. Und die Mutter liegt so auf der Couch am Rauchen, die Frau raucht nicht. Also Rauchen in diesem Haus, undenkbar. Raucht und raucht und raucht, hat einen Whisky in der Hand und kommt dann an. sag zu ihr, hier, ich habe hier ein Buch gelesen, glaube ich, das karmesinrote Blütenblatt ist richtig geil. Und, sie dann so, willst du dich nicht umziehen? Ach komm, pff, ist egal. Und dann sagt sie, glaube ich, wie sollen wir das jetzt mit der Beerdigung planen? Ja, schmeißt die Alte nur, sagt die auch wirklich so, schmeißt die Alte in so einem Straßengraben und dann ist gut. Sollen die Wölfe sie fressen? Ich könnte mich da so beirren bei dir. Ja, es ist wirklich so geil. Aber anders nochmal zurück zu Picard, und das meine ich, dieses Kindheitserinnerung, wie gesagt, ich finde diese zum Beispiel diese Netflix Gilmore Girls Folgen nicht so toll, ja, weil die Synchronstimmen nicht hinhauen. Es gibt so zwei Heulmomente, gut, da habe ich auch ein bisschen geheult, und das passiert mir komischerweise bei Star Trek Picard auch. Deswegen habe ich es jetzt im Original geguckt, weil die deutschen Synchros nicht hinhauen. Das macht es ein bisschen schwieriger zu gucken, aber okay. Ja, das zu Picard.
Ich kann auch Netflix-Film empfehlen, das tatsächlich auch mal ausnahmsweise. Der lief letztes Jahr auf vielen Festivals, auf so Genre-Festivals, und kam heute raus. Ich habe mir das angeguckt, 3 Stunden vor der Aufnahme dieses Podcasts. Und zwar Der Schacht. Und es geht darum, das ist halt so ein Knast oder so eine Art Gefängnis. Und das ist auf verschiedenen Ebenen. Also jede Etage ist eine Ebene. Und das geht 100 bis 200, noch was. Später erfährt man, dass es noch mehr sind. Und jede Zelle sozusagen, also jede Etage, teilt man sich mit einer weiteren Person. Und die Prämisse, das ist jetzt interessant, kommt ein vollgedeckter Tisch, also auf so einer Plattform, mit Essen. Und der hält dann bei Stufe 1 sozusagen an. Und dann können die Leute essen, solange diese Plattform dort ist. Dann geht die Plattform weiter runter. Und dann essen die den Rest und so weiter und so fort. Und unten ist natürlich dann irgendwann nichts mehr, weil die Leute oben alles schon aufgefressen haben. Und man muss das auch essen. Man kann jetzt nicht bunkern. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich lagere mir jetzt hier was ein. Weil ansonsten erhitzen sie diese Zelle so krass, dass man das nicht überlebt und deswegen kann man kein Essen bunkern. Und genau, alle 30 Tage wechselst du die Zelle sozusagen. Also du kannst in der ersten Etage sein und das Scharaffenland haben, du kannst dann aber auf einmal auf Level 200 noch was sein und kriegst gar nichts mehr ab. Und das ist ein Versorgungssystem, was vielleicht nach Corona hat.
Mit Klopapier aber, oder was?
Was?
Mit Klopapier. Du hast 2 Minuten zum Scheißen und der Rest ist schon egal.
Level 140 muss dann ohne Klopapier scheißen. Genau, und sehr, sehr interessanter Film. Und dazu kommt eben noch, dass jeder Insasse einen Gegenstand seiner Wahl mitnehmen kann. Und der Hauptcharakter, der entscheidet sich für ein Buch und stellt aber fest, also der erste Insasse, den er sich die Zelle teilt, der hat ein Messer. So, und jetzt kann man sich ja vorstellen, was mit Menschen passiert, die nach 20 Tagen oder so hungern, weil sie in Zelle 100 noch was sind. Und der eine hat ein Buch und der andere ein Messer. Ist jetzt vielleicht das Buch nicht die klügste Wahl gewesen.
Ja, ihr könnt ja drauf vorlesen.
Ja, das spielt auch tatsächlich eine Rolle mit dem Vorlesen. Wie gesagt, kann ich empfehlen den Film, ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen.
Ist das ein Horrorfilm?
Natürlich, wie immer bei solchen Filmen, die haben eine interessante Prämisse. Und nicht alles ist perfekt an dem Film. Also, er hat auch ein paar Längen, finde ich. Und ein doch merkwürdiges Ende. Aber kann man sich wirklich mal angucken. Ist ab 18, gibt auch ein paar gute Gewaltszenen.
Also ein Horrorfilm.
Ja, ich würde es aber nicht als Horrorfilm bezeichnen. Also, ich weiß nicht, kennst du den Film Snowpiercer?
Ja.
So ähnlich ist der.
Also ein Horrorfilm.
Okay, bei dir ist ja auch Game of Thrones.
Richtig. Aber die eine Szene auf jeden Fall.
Aber echt eine tolle Prämisse, ein tolles Gedankenexperiment, was passiert. Und natürlich spielt es dann irgendwann auch eine Rolle, hey, wäre es nicht klug, wenn wir hier in Etage 6 das aufteilen, damit die unten auch mehr haben und so weiter und so fort. Und solche Gedanken spielen dann eine Rolle. Kann man sich mal angucken, ist echt ganz nett. Auf Netflix. Natürlich.
Netflix. Wir hätten auch hier so einen Werbeblock für Netflix machen können.
Ja, ja, ich versuche mir seit Folgen weiterzumachen.
Wir warten seit 100 Jahren, dass uns endlich mal ein Check überstellt. Ich sag's nochmal. Wenn nach der Folge wir keine Kohle sehen, dann war's das.
Wieder suchen wir uns eine andere Streaming-Plattform. Hä? Suchen wir uns dann eine andere Streaming-Plattform?
Ja, dann gehen wir zu Disney Plus.
Nee.
Haben sie davon?
Ja, so viel? Nee. Hier, was ist mit YouTube Premium?
Das ist der übelste Rotz.
Ja, aber da können wir wenigstens mal über die schimpfen. Schimpfen ist auch so ein tolles Wort.
Was gibt es noch für Streaming? Amazon will ich nicht unterstützen.
Ja, aber da läuft zum Beispiel, was ich auch angefangen habe, vormittags zu gucken, ist hier King of Queens.
Das läuft kommt da auch auf Sky.
Ich habe kein Sky.
Ja, dein Problem.
Kommt doch auf Sky. So. Toll. Super. Ja. Ich habe noch eine Buchempfehlung das erste Mal, weil wir gerade von Dystopien gesprochen haben. Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat von euch. Ich auf jeden Fall jetzt einmal komplett, hat ja Zeit. Und zwar von Sibylle Berg Grimm, also GRM ausgeschrieben, auch Grimm Brainfuck genannt. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist wirklich, man muss es glaube ich, also ich fange es morgen nochmal an, will es bis Sonntag durch haben, weil es wirklich ja, harte Kost ist. Also es, vor allen Dingen, weil man denkt, scheiße, eigentlich ist das in der realen Welt nur noch ein Katzensprung bis zu dem, was sie hier in diesem Buch beschreibt. Also für alle, die es nicht kennen, ich kann mal kurz den Klappentext rezitieren. Also die Überwachungsdiktatur ist fast perfekt. Jeden Tag wird ein anderes Land im Westen autokratisch. Algorithmen ersetzen Menschen, Menschen ersetzen einander. Es gibt kaum noch Plätze für Träume, außer in der Musik. Aber viele Jugendliche versuchen sich in einer Revolution, begleitet von Grimm, der besten britischen Erfindung seit Punk. Das ist keine Dystopie, es ist die Welt, in der wir leben, heute und vielleicht morgen. Es wird nicht schlimm, nur anders. Willkommen in der Welt von Grimm. Sollte man auf jeden Fall lesen, habe ich zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt. Weil wir, wie gesagt, gerade von Dystopien gesprochen haben. Den Film, den du gerade, Dirk, beschrieben hast, werde ich nicht gucken, weil ich lese gerade, das ist ein Horrorfilm. Und ich kann keine Horrorfilme gucken.
Das, ich weiß nicht, warum der als Horrorfilm betitelt wird, aber es ist, ist nicht gruselig.
Das Internet sagt, das ist ein Horrorfilm. Und was das Internet sagt...
Ja, das Internet sagt auch, dass der 11. September ein Inside-Job war. Ja, aber muss der nicht alles glauben, was da steht.
Nee,
das stimmt. Das ist eher ein Thriller.
Ja, das ist... Ja, da geht's auch schon los.
Ich hab's versucht. Guckst du es dir an, Franzi?
Ich war gerade verwirrt, ich bin außer im Chatraum gewesen. Was soll ich mir angucken?
Der Schacht.
Was? Der Schacht.
Der Schacht.
Schacht. Genau, dieser Film.
Ich schreib's dir in unseren Chat.
Danke. Ach so, zu Büchern. Ich habe jetzt angefangen, weil das von einem unserer lieben Linksjugendlichen eine Freundin ist. Und sie war auch schon auf dem Friedensfilm, die heißt Paula Irmschler. Ich bin großer Fan ihres Twitter-Accounts. Und die hat jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt Superbusen. Das klingt erstmal sehr lustig. Das sind übrigens auch Texte, das sind die popkulturelle Referenzen. Und ist auf jeden Fall funny, funny, funny.
Habe ich das nicht irgendwo schon mal rumliegen gesehen?
Das hat sie jetzt erst rausgebracht und ich habe mir jetzt auch noch mal mehrere Bücher bestellt. Wir können ja auch eine Bücherrunde das nächste Mal einfach machen. Genau. Reden wir nicht nur über Filme, reden wir über Bücher und Filme oder über schlechte Verfilmungen von Büchern oder gute.
Die Stadt ist der Anfang der 20. Ja, klar. Ich habe das doch irgendwo schon mal rumliegen sehen.
Das ist ein grandioser Filmpodcast.
Ja, aber. Ja, aber Ich überlege gerade, ob ich das wirklich in Thalia gesehen habe oder in diesem komischen Hugendubel. Irgendwo habe ich das rumliegen sehen.
Ich kann noch mal sagen, Bücher sind. Ich habe auch noch geguckt, das ist eine Netflix, das ist eine spanische Produktion, wird aber als, in Deutschland als Netflix-Produktion wahrgenommen. Und zwar ist es Der Schmied und der Teufel. Das ist so ein baskisches Märchen. Genau, geht es halt darum, dass so ein Schmied einen Pakt mit dem Teufel hat. Und er lernt dann ein kleines junges Mädchen kennen und die will ihre Mutter wieder haben aus der Hölle. Und das ist so die Geschichte. Kann ich nur abraten, selbst wenn es dann langweilig ist. Er klang eigentlich interessant. Mich interessiert eigentlich auch so die Thematik. Ich mag ja dieses Höllending ein bisschen. Aber nicht spannend erzählt, gut inszeniert. Am Anfang interessiert man sich auch noch dafür, aber später verfliegt das Interesse. Genau, kann ich mal abraten. Da hat eine.
Klingt ein bisschen wie Faust.
Ja, nee.
Also, naja, nicht ganz, aber zumindest
also Faust, Pakt mit Faust, dem Teufel. Ja, also ich verstehe schon den Zusammenhang wegen Pakt mit dem Teufel, aber es ist hier ein bisschen eher unfreiwillig. Ah. Ne, Faust hat ja den, weil er wissbegierig war und alles wissen und willentlich diesen Pakt eingeschlossen, während der Schmied das eher nicht getan hat.
Okay.
Ja, aber genau, Schmied und der Teufel, wer sich trotzdem mal dafür für das Märchen vielleicht auch, ich kannte es nämlich ehrlich gesagt nicht vorher, ist dieses Märchen, kann ich das mal angucken, gibt glaube ich auch keine andere Verfilmung, aber ich fand ihn jetzt nicht so pralle.
Okay. Mir fällt auch gerade überhaupt nichts mehr ein. Ich meine, eigentlich müsste man ja in diesen Quarantänezeiten eigentlich jetzt echt viel erzählen können.
Das jetzt Problem ist wieder weg.
Was?
Ja. Jetzt bist du wieder da.
Achso.
Es ist immer, wenn du was Spannendes, in dem Moment, wo es spannend ist in deinem Satz,
ja,
gehst du weg.
Ich fange einfach den Satz nochmal an. Also eigentlich müsste man ja sehr viel erzählen können, weil man ja in diesen Quarantänezeiten sehr viel geguckt hat. Ich muss aber dazu sagen, ich gucke deutlich weniger Netflix als vorher.
Was?
Ja. Ich gucke deutlich weniger.
Ende der Quarantäne habe ich Netflix durchgespielt.
Nee, irgendwie, ich lese halt viel, viel mehr.
Das mache ich aber auch.
Fange an hier, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, über Sachen nachzudenken. Also ich sitze dann, wo es noch schön war, auf dem Balkon, denke über Sachen nach. Oder bastel am Fahrrad rum oder andere Sachen. Mich interessiert gerade, ja, das Netflix
gucken
so gut wie gar nicht. Ja, oder mache halt jetzt im Moment viel Sport, wozu ich überhaupt keine Zeit hatte. Ja.
Ja, das stimmt. Die Zeit kann man nutzen. Ich habe auch die Zeit, ich habe sehr viel geguckt in der Zeit auf Netflix. Es tut mir echt leid. Und in einem Monat können wir den Podcast wirklich in Netflix umbenennen. Bin ich mir jetzt schon sicher. Ich habe jetzt die letzte Staffel Sabrina beendet.
Das ist auch wieder Horror, ne?
Ja, das ist aber jetzt wirklich, das ist jetzt, also René.
Kann ich nicht gucken.
Also, nee, das ist eher Teenie-Horror.
Ja,
keine Ahnung.
Das war Scary Movie auch und ich habe Scary Movie auch nie geguckt.
Ja, Sabrina, das ist mein Guilty Pleasure, glaube ich. Viel Kritik eigentlich dran, aber irgendwie gucke ich die Serie trotzdem gern. Weiß nicht, ob die jemand hier kennt.
Ja, also ich kenne die, diese Fernsehfolge, diese noch Sitcom mit dem Salem, dem Kater.
Ja, die hat damit überhaupt nichts mit zu tun.
Ja, aber es soll ja so die Adaption drauf sein.
Nee, auch nicht. Sabrina basiert eigentlich auf Comics.
Ah.
Die Sitcom basiert eigentlich auch auf die Comics, aber es ist halt eine Sitcom. Hm.
Okay. Es gibt noch...
Gut, ihr Lieben, ich muss jetzt mal in den nächsten Chat.
Ja. Ich würde auch
sagen,
die,
die
Stunde ist gleich vorbei. Ich habe mir so eine Stunde vorgenommen.
Das ist eh vorbei. Da passt ja. Wollen wir es nächsten Freitag wieder machen?
Ja, vielleicht sehen wir uns auch mal, aber vielleicht kommen wir auch nie wieder raus.
Das werden wir dann nächsten, die Woche mal sehen.
Ja, wir schreiben einfach nochmal.
Genau.
Wir schreiben einfach nochmal. Ich habe auch alle Filme durch, die ich besprechen wollte.
Jo.
Auf jeden Fall schön, euch zu hören.
Jo, dir auch. Alles Gute. Schöne Grüße nach Dresden.
Alles Gute. Tschüss. Nach Leipzig.
Ciao. So.
Over and out.
Over and out.
René, so. Hast du noch was?
Nee. Ich wollte nur dem Publikum noch mal draußen sagen, also selbst wenn es jetzt die lieben Staatsregierung da oben oder sonst wäre, genau.
Ah, da geht's schon los.
Bitte nehmt das in Acht. Ich finde es heute lustig, in der Sachsenbrücke zum Beispiel hängt heute ein Plakat. Für alle, die nicht wissen, was die Sachsenbrücke ist, das ist hier so ein Hippie-Treff in Leipzig. Da hängt jetzt ein Plakat seit Neuestem, eigentlich seit heute. Ich muss es kurz noch mal aufmachen, Moment. Dauert einen kleinen Augenblick.
Bist du nicht der was ich zu Hause in der Postkarte habe.
Da steht drauf, Teilstories, nicht Corona. Weil da mal ganz, was habe ich mit Postkarten?
Da hast du so eine Postkarte-Brücke.
Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich diese Brücke oft besuche. Also ich fahre oft dran vorbei, weil das halt die schnellste Strecke in die Innenstadt ist. Kennst du schon den Spruch, als ich mal gesagt habe, die Innenstadt ist nicht urban? Und geht halt nur darum, Leute, das ist echt wirklich da draußen kein einfaches, blödes Grippevirus, das ist ernst zu nehmen. Also schön Hände waschen, 30 Sekunden am besten. Songs, die dazu gehen, sind zum Beispiel Oops, I Did It Again, komplett durchgesungen, 30 Sekunden. Oder auch von den Spice Girls. Wie heißt das? Wie heißt der komische Song? Spice Up Your Life, der Refrain sind auch 30 Sekunden. Ja, du lachst, das ist aber wirklich einfach für Leute, damit man diese 30 Sekunden Spanne im Kopf hat.
Du ich war aber gestern in der Innenstadt, da war ich Blutspenden.
Ja.
Und die war komplett leer, die war tot.
Ich habe aber von Leuten gehört die Woche, die, das war, glaube ich, jemand, den ich jetzt kennengelernt habe, der meinte mir, der war am Dienstag Blutspenden, rammelvoll. Also mit Wartelisten.
Also, das muss ich auch sagen, das Blutspenden war auch total leer. Das war noch nie so leer.
Ja.
Das ist,
Es mag bescheuert sein, aber vielleicht raffen jetzt einige Leute, dass es halt echt ein bisschen, also das Blutspenden, ja, sollte man hingehen, für die, die es dürfen. Aber für Leute, die jetzt der Meinung sind, da draußen nicht, also klar, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, schönes Wetter, erste warme Tage, gar kein Ding. Aber nicht so, nicht, dass man in dieser berühmten Sachsenbrücke vorbeifährt und da sitzen 100 Leute.
Ja.
Oder hier am Westwerk, wo ich wohne.
Nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, werden wir ja wahrscheinlich sowieso nicht mit drüber reden, weil das dann komplett verboten ist.
Ich bin immer ein bisschen zwiespalt. Ich habe, glaube ich, eine Ausgangssperre würde ich so lange, also deswegen begrüßen, weil anscheinend Leute es wirklich nicht raffen. Also da draußen gibt es halt Menschen, auch jüngere Menschen, auch ältere Menschen. Das ist mir, glaube ich, das erste Mal aufgefallen am Mittwoch, wo es richtig knalle warm war, da dachte ich mir so, es waren noch nie so viele Leute vormittags um die Zeit, es war so 13 Uhr, wo normalerweise sehr viele arbeiten sind. Die saßen in Cafés, die saßen auf Bordsteinen, die saßen mitten auf dem Fahrradweg, wo man als Fahrradfahrer schon sagt, ey, es geht so nicht. Und da sage ich mir, wenn die Leute es nicht von selbst, wenn die selbst nicht verstehen. Was?
Also ich sehe auch zum Beispiel die 7 und in der Neuen Mark Richtung Bölz-Ehrenberg, statt auswärts, für die Leute, die es nicht wissen. Da war ich ja nochmal ein Plakat abhängen und das war zu einer Uhrzeit, da bin ich früher immer zu meiner Mama in den Blumenladen gefahren, der in Bülz-Ehrenberg ist, und um die Uhrzeit ist diese Straßenbahn ab Lindenauer Markt immer voll, als auch richtig leer. Also ich sehe beides, also ich sehe das, was du beobachtet hast, sehe ich auch, aber ich sehe es nicht nur Beurteilung, und ich muss es auch hier an der Stelle mal sagen, diese ganzen Callcenter, Großraumbüros mit 140 Leuten in einem Licht in freier Luft, und da interessiert sich kein Mensch dafür.
Gar keine Frage. Die Frage ist ja, schafft man es mit einer Ausgangssperre, die Leute dahingehend zu disziplinieren, dass sie, also man muss sie ja nicht jetzt die nächsten 8 Wochen so halten. Man kann ja wirklich sagen, passt auf, Leute, 2 Wochen lang oder jetzt bis zum 13.04., was Bayern, glaube ich, jetzt gemacht hat, ist jetzt hier mal zappenduster. Also da ist jetzt hier auch nichts mit rausgehen und sich mit Freunden treffen, nur weil einem langweilig ist. Ich meine, ja, das ist, also auch für mich, der zum Beispiel das jetzt seit einer Woche und 4 Tagen durch hat, der temporär, ich habe diese Woche 3 Leute getroffen, die und auch mit einer relativ starken Armlänge, die restliche Zeit, also ich habe noch nie so viel in meiner Wohnung verbracht, fällt das im Moment sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Dieses sich nicht mit Leuten unterhalten, nicht treffen, bla bla bla. Das ist wirklich gerade ein psychischer Terror. Also das muss ich sagen, wenn es zu einer Ausgangssperre kommt, wäre es, glaube ich, für mich echt Terror. Das sind auch viele Menschen, aber wenn die Leute das nicht raffen, dass sie, also da sitzt, man kann das ja beobachten, ja, jeden Tag sitzt dieser
RKW. Barriere heißt ja nie, dass man gar nicht mehr raus darf.
Richtig, das heißt es ja nicht. Ausgangssperre heißt ja nur, dass ab einer bestimmten Zeit.
Es ist eigentlich, wie das heute auch im Chat gesagt Ja. Es heißt Ausgangssperre, annulliert wäre es Platzverweis für größere
Gruppen. Ja, in Bayern ist es, glaube ich, eine Ausgangssperre. Also Bayern, glaube ich, ab einer bestimmten Uhrzeit ist da Zappenduster. Dann darfst du spazieren
gehen. Ja, das ist aber in vielen Ortschaften in Bayern allgemein.
Ja, genau. ja, aber so im Park sitzen, das ist dann verboten. Du darfst dann immer noch spazieren gehen. Du darfst auch noch joggen gehen. Das habe ich heute nochmal nachgelesen. Die ganzen Sachen darfst du nochmal tun. Auch einkaufen gehen und klar zur Arbeit gehen. Für die Leute, die halt noch arbeiten gehen müssen. Aber dieses Gruppenkuscheln, also ganz ehrlich, Leute, tut mir leid, aber wenn ihr das hier nachmal hört und dann mal überlegt, wenn die Zahlen hier wirklich so, Prognosezahlen, wenn, ich glaube, einer hat gesagt, wenn wir das so weitermachen, wie wir es bisher laufen lassen, sind im nächsten Monat, hier allein in Leipzig 5000 Leute infiziert. Hochgerechnet auf Deutschland.
Muss man aber auch sagen, dass seit zwei Tagen, also seit gestern und auch heute, der Verlauf langsamer.
Ja, und
das muss man jetzt auch mal dazu sagen.
Gute Nachrichten
ist, also mir wird auch viel zu viel alles Panik gemacht.
Ja.
Es ist, wir sind gerade jetzt auf einem guten Weg, Stand jetzt.
Nochmal, ja, das war gerade positiv, ist in Wuhan, wo es ausgebrochen ist. Gestern zum Beispiel war der erste Tag, wo in ganz China sich niemand neu infiziert hat. Und in Wuhan gar keiner. Also wirklich in Wuhan, wo auch das Epizentrum ist, wo halt nichts. Ich glaube, hier in Sachsen gibt es irgendwo sogar einen älteren Menschen, 79, der geheilt ist.
Was?
Der hat sich damit infiziert, hatte auch extreme Symptome bis hin zur Lungenentzündung und der ist geheilt. Den haben sie halt einfach mit Quarantäne, mit ordentlicher Behandlung und so weiter und so weiter, ist dann geheilt. Und das hat der Typ vom RKI heute gesagt, man hat, wie du schon sagst, so eine Tendenz, dass sich sehr viele Leute, auch Jüngere, die möglicherweise das Virus haben, anfänglich leichte Symptome zeigen, weiß nicht, ein bisschen Wärme etc., immunisierter werden dagegen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, pfeife ich jetzt drauf. Also die sagen das ja alles nicht umsonst. Hm? Nochmal, auch zweites Ding, nochmal Klopapier. Ihr müsst nicht tonnenweise Klopapier kaufen. Ihr müsst auch bitte nicht Hamster kaufen, weil das ist unsolidarisch. Weil ihr kauft das gute, teure Zeug, beziehungsweise das billige, andersrum, ihr kauft das gute, billige Zeug. Viele zumindest, ist mir heute auch aufgefallen, oder die Woche schon. Ja. Und die Markenprodukte bleiben drin. Jetzt kommt aber jemand, der Hartz IV hat oder der sogar null Einkommen, also ein bisschen so Transferleistungen bezieht, aber zum Beispiel auch auf der Straße lebt und muss dieses teure Zeug kommen. Ist das euer Ernst? Das ist totaler Schwachsinn. Wir stehen hier nicht vor der Katastrophe, dass irgendwie morgen die Regale leer sind. Und das zweite Witzige finde ich, das wollte ich kurz noch anmerken, bevor wir Schluss machen. Ich verstehe das mit den Spargel nicht. Leute, lasst doch den Spargel auf die Felder. Ist mir doch egal, ob das morgen...
Ja, Mehl ist auch so eine Sache. Ja. Mottenplage wahrscheinlich haben. Weil die Leute Mehl buchen.
Ja, genau. Aber mit dem Spargel, dass man sagt, Flüchtlinge sollen jetzt als Erntehelfer für Spargel eingesetzt werden, wo ich mir dann sage, lasst doch den Spargel auf die Felder. Ist mir doch egal, ob die da Spargel fressen oder nicht. Das ist mir wirklich
voll. Aber für die... Ich hab noch einen Tipp für viele Filmfans hier, die sagen...
Muss ich nicht
ins Kino gehen,
ja.
ist halt scheiße. Netflix-Abo habe ich, aber da habe ich jetzt auch alles schon gesehen, was ich sehen will. Es gibt sehr viele Kinos in Deutschland, die bieten so Streaming-Programme an, wo auch aktuelle Filme laufen, per Streaming hat. Also wer darauf nicht verzichten will, weil es einem auch irgendwann langweilig wird, der kann sich mal, weiß ich, vor Ort, also hier in Leipzig weiß ich, dass es das Szene-Ding macht.
Ja.
In der Karl-Heine. Und das Luru-Kino plant, glaube ich, gerade was. Und Sinister, die Kette, die ist ja deutschlandweit, die plant gerade auch was. Also haltet da mal die Augen und Ohren offen. Vielleicht gibt es da bald in Zukunft Möglichkeiten, andersweitig. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Kinoerlebnis, aber
aktuelle Filme. Du weißt nicht, wie die Leute zu Hause ausgestattet sind.
Ja, aber. Für mich ist Kino gehen immer noch was anderes, wenn ich das krasseste Home-Kino-System hätte. Hm. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir mal in einem Podcast speziell befolgen. Aber für Leute, die das, wie gesagt, auch mal andere Filme sehen wollen, aktuelle Filme von Netflix müde wurden und auch Disney nicht mögen, die haben dann vielleicht die Möglichkeit, so an manche Filme ranzukommen.
Und dann noch,
es James Bond nicht, denn der wurde verschoben.
Ja, es kann wirklich noch sein, dass das Ende April die Maßnahmen wieder runtergefahren werden, dass man wieder versucht, in so mal, weil sie können das nicht ewig durchziehen, in so einen Normalzustand wieder kommen. Das wissen wir alles nicht. Das kann nächste Woche weitaus besser sein, weitaus schlechter sein. Ja. Wir lassen uns überraschen. Genau. Ich muss jetzt was trinken, weil ich kriege einen trockenen Hals. Auch wichtig, immer schön trinken. Auch Alkohol.
Trinken, Alkohol haben wir heute gelernt. 5 Flaschen Bier am Tag.
Das kriege ich nicht hin.
Da haben wir hier Moliger ohne Ende.
Ich krieg das nicht hin. Vor allem, ihr trinkt ja euer Sternenzeug.
Die ganzen Alkoholzentren da, die Therapien und so, die werden überlaufen.
Ja, die nächste große Plage, Alkoholismus.
Die große Epidemie. Und dann kommt die Mottenplage. Wir kommen nicht mehr.
Die habe ich ja jetzt schon. Diese komischen Kartoffelmotten habe ich jetzt schon. Ich finde die auch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist.
Ich habe vor uns auch eine Motte gesehen. Und mich hat schon eine Mücke gestochen.
Ja, mich auch schon. Die zweite, also das erste Mal, wo ich kurz draußen war und heute beim Einkaufen, wo ich. Wo stand ich denn da? Ach ja, meine Haustür. Einmal macht ein bisschen.
Ja, bei mir gut. War die Mücke hier beim Basketballspiel.
Dann verabschiede ich mich. Bleibt gesund, bleibt stabil. Bis demnächst.
Ja. Wir hören uns.
Pause drücken. Tschüss.